9:09, Radio Wuppertal hier. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen, heute lokal aus Wuppertal. Habt ihr euch schon mal das Wuppertaler Stadtwappen genauer angeschaut? Ja? Dann wisst ihr ja, dass dort der Bergische Löwe ganz präsent zu sehen ist. Aber ihr wisst ihr dann auch, was der in den Tatzen hält? Genauer hingucken, nein. Ein Grillrost hält der Bergische Löwe in den Tatzen. Das hat jetzt nichts mit dem Grillen hier bei gutem Wetter in Wuppertal zu tun. Der Hintergrund ist sehr makaber. Der Rost ist nämlich das Symbol des heiligen Laurentius. Der wiederum ist Stadtpatron Wuppertals und wurde am 10. August 258 wegen seines christlichen Glaubens auf dem Rost zum Tode verurteilt und umgebracht. Am Mittwoch jährt sich der Todestag und deshalb wird in dieser Woche auch die Laurentius-Oktav gefeiert. Bernd Hamer hat die Höhepunkte für uns.
Zwei Tage sind es, die aus der neuntägigen Feierstrecke zu Ehren des Heiligen etwas herausragen. Zum einen der Festtag an sich. Dazu Stadtdechant Dr. Bruno Kurt.
Ja, ich bin froh, dass wir so im Laufe der letzten Jahre den 10. August wieder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gehoben haben als Tag des Stadtpatrons. Dazu gehört die Aktion Laurentiusbrot, die ja auch auf eine Initiative der Laurentiusbruderschaft, die wir jetzt nicht mehr hier in Wuppertal haben, zurückgeht. Bin ich dankbar für und auch dankbar, dass wir wieder Brot gespendet bekommen und dieses Brot für einen guten Zweck verkaufen.
Was am Mittwoch von 11 bis 17 Uhr auf dem Elberfelder Laurentiusplatz geschehen wird.
Dann das Hochamt am Abend. Kirchenmusik legt sich auch ins Zeug und mit der ganz bekannten und schmissigen Missa Criolla von Ariel Ramirez aus Lateinamerika wird da auch nochmal musikalisch ein Höhepunkt gesetzt.
Zwei Tage später findet dann ebenfalls in der Laurentius-Basilika der Laurentius-Empfang statt, organisiert vom Wuppertaler Katholikenrat. Dazu die erste Vorsitzende Gerlinde Geißler.
Seit 20 Jahren findet der Laurentius-Empfang zu Ehren unseres Stadtpatrons des heiligen Laurentius statt. Eingeladen sind Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft und alle Interessierten aus unseren Gemeinden. Um 18 Uhr feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst in St. Laurentius. Der diesjährige Festredner ist Herr Wolfgang Klose, Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Thema des Vortrags: Kirche und Politik.
Von Dienstag an bis Mittwoch in einer Woche wird dem Wuppertaler Stadtpatron mit den verschiedensten Aktionen gedacht. Für den obersten Katholiken der Stadt, Dr. Bruno Kurt, eine ganz besondere Festzeit.
Ich freue mich, dass wir den heiligen Laurentius ehren und feiern, weil ich die Vita und diesen Heiligen einfach toll finde. Ein junger, glaubwürdiger Zeuge des Evangeliums, der Humor und Mut in gleicher Weise gezeigt hat. Also alles, was wir uns für unsere Kirche immer wieder neu wünschen können.
Und vom 9. bis zum 17. August wird in Wuppertal die Laurentius-Oktav gefeiert. Über die Highlights dieser Woche hat uns Bernd Hamer mal aufgeklärt. Und wer das komplette Programm nachlesen möchte, findet in vielen katholischen Kirchen der Stadt Flyer zur Laurentius-Oktav oder kann sich darüber im Internet informieren auf kat-wuppertal.de. 25.000 Bücher. So viele stehen im Kirchenarchiv des Evangelischen Kirchenkreises Wuppertal. Jedes einzelne von diesen Büchern geht nach und nach durch die Hände von Archivleiterin Anke Westermann. Sie schaut sich jedes Buch ganz genau an und katalogisiert nach einem bestimmten Schema.
Titel, Autor, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, wenn das alles angegeben ist. Manchmal hat man es ja auch nicht. Dann gibt es ein Barcode-Label drauf, wenn der Zustand des Heftes, das Alter des Heftes das erlaubt. Ansonsten schreibe ich die Nummer des Barcodes dann händisch rein. Und dann gibt es eine Signatur.
Außerdem gibt es im Kirchenarchiv Akten, alte Baupläne, historische Festschriften, Predigten. Die ältesten Urkunden aus Elberfeld und Sonnborn stammen aus dem frühen 15. Jahrhundert. Das älteste original erhaltene Kirchenbuch ist aus dem Jahr 1702. Und Anke Westermann bekommt auch einiges in die Hände, das gar nicht aus Papier ist.
Wir haben auch Porzellan, wir haben Pfarrerbilder, teilweise wirklich seit Gemeindegründung. Wir haben Teller, Wandteller, wir haben aber auch natürlich Abendmahlsgeschirr, was dann eben nicht mehr benutzt wurde, weil die Kirche geschlossen wurde und nicht in die neue Kirche zum Beispiel transferiert wurde. Und wir haben auch Sachen, die im Krieg dann unter Trümmern gefunden wurden, wie zum Beispiel den Schlüssel der Friedenskirche.
Anke Westermann bekommt auch viele Anrufe von Historikerinnen und Historikern oder Gemeindemitgliedern, die Ahnenforschung betreiben und ihre Familiengeschichte aufschreiben. Da kommen Anfragen aus aller Welt, aus Amerika, Holland und natürlich auch aus vielen Städten in Deutschland. Außerdem geben Angehörige den Nachlass von Gemeindemitgliedern oder früheren Pfarrerinnen und Pfarrern im Archiv ab. Da ist natürlich nicht alles in gutem Zustand, was da jetzt katalogisiert wird.
Wenn wir Akten bekommen, sind die nicht immer schön sauber. Sie sind teilweise richtig dreckig. Ich hatte jetzt meine Akten, da war eine Schabe zwischen, also eine Tote natürlich. Wir müssen eigentlich einen Schmutzraum haben, wo man wirklich solche Akten auseinandernimmt und dann gar nicht erst die mit den anderen Akten zusammenbringt.
Mehr Platz und mehr Möglichkeiten gibt es in ein paar Jahren am neuen Archivstandort. Auf dem Gelände des ehemaligen NS-Konzentrationslager Kemna wird eine Gedenkstätte mit einem Dokumentationszentrum entstehen. Im neuen Archiv soll es Kooperationen mit Schulen und der Uni geben. Und vielleicht kann Anke Westermann da auch alte Bücher und Zeugnisse restaurieren.
Da müssen wir halt auch gucken, dass wir jetzt Gelder auftreiben, wie auch immer, dass wir da auch restaurieren können. Es haben einige Bände wirklich verdient. Ich habe einen Schrank, da liegen, ich sage immer, meine traurigen Gestalten. Das ist leider dann doch sehr verschimmelt. Oder es fehlen Einbände, Deckel. Man hat dann einfach nur einen Stapel Papier, lose.
Wunderbar erhalten ist dagegen das Zentralarchiv Kirchenkampf. In dem ist alles zur Barmer theologischen Erklärung der bekennenden Kirche aufgehoben. Zum Beispiel die komplette Ausstellung von 1984 zum 50-jährigen Jahrestag der Erklärung. Viel Arbeit noch für die Leiterin des Kirchenkreisarchivs. Im Moment ist sie bei der Katalognummer 2000 irgendwas. Bis 25.000 muss Anke Westermann aber noch. 8.38 Uhr am Sonntagmorgen. Ihr hört Himmel und Erde. Heute ganz lokal aus Wuppertal. Ja, der Klimawandel ist wirklich eine sehr, sehr ernste Sache. Das Klima in der katholischen Kirche, aber auch beides ist aktuell bedrohlich, wenn jetzt auch auf verschiedene Weise. Und deshalb trägt auch eine Veranstaltung der Gemeinden St. Laurentius, Herz Jesu und des Bildungswerks den Titel Klimawechsel. Die Lesung und das Gespräch werfen Fragen auf, wie Kirche künftig noch gelingen kann, wie also ein Wandel, ein kirchlicher Klimawandel noch möglich ist. André Müller hat die Einzelheiten für uns.
Es ist ein sehr schöner, blühender Garten, auch zu jetziger Zeit noch. Wir haben viele Rosen, wir haben eine große Rasenfläche. Wir haben in der Mitte nochmal ein Lavendelfeld, was noch blüht. Wir haben einen sehr schönen Blick auf Kirche. Also ich finde, es ist ein sehr schöner Veranstaltungsraum.
Schwärmt die Engagementförderin der Gemeinde St. Laurentius, Andrea Oldenburg, und meint damit den wirklich schönen Pfarrgarten neben der Basilika. Der heiter, beschaulich leichte Veranstaltungsort steht dabei aber eher im Gegensatz zum vergleichsweise ernsten und schweren Thema. Es geht um nichts Geringeres als die Vertrauensfrage, wie Mitorganisatorin Dr. Katja Schettler vom Katholischen Bildungswerk darlegt.
Es geht ja nur miteinander, ne? Also wir müssen unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Positionen miteinander ins Gespräch bringen, wenn wir einen Wandel und auch eine Zukunft von Kirche haben wollen.
Grundlage des Nachmittags, der sich im Besonderen auch an alle ehrenamtlich arbeitenden Menschen in den Gemeinden als herzliche Einladung richtet, ist das Buch Klimawechsel. Darin haben sich 2 Jahre lang 9 Autorinnen und Autoren Gedanken dazu gemacht, wie das Vertrauen in die Kirche wiederhergestellt werden kann. Viel geht, wenn Vertrauen geht, sagen sie im Buch doppeldeutig. Autorin Christel Köhler ist bei der Veranstaltung zu Gast und das war auch Katja Schettler ein Anliegen.
Sie vertritt natürlich auch eine jüngere Generation von Katholikinnen. Und das war uns ganz wichtig, weil das, was wir natürlich merken, dass sich gerade jüngere Menschen von Kirche abwenden oder gar nicht mehr den Weg zur Kirche finden. Und dann wollten wir eben dieser Generation auch eine Stimme geben.
Neben Christel Köhler aus der zentralen Kölner Bistumsverwaltung wird auch der bekannte Kölner Pfarrer Franz Meurer sprechen. Er lebt schon viele Jahre die frohe Botschaft in seiner Kirche vor Ort und das überzeugend.
Mal ganz praktisch gesehen, bei uns machen 8 junge Frauen, alle unter 30, die Firmenkatechese. Wenn du denen schräg kommst, wenn du denen sagst, wie es gehen soll, dann sind die weg. 2 sind Ärztinnen, eine ist Lehrerin, die anderen studieren. Das sind die Leistungsträgerinnen.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall prickelnd.
Die Veranstaltung Klimawechsel in der Kirche im Pfarrgarten von St. Laurentius in Elberfeld mit Christel Köhler und Franz Meurer. Die findet am Samstag, den 20. August um 16 Uhr statt. Der Eintritt dazu ist frei. Radio Wuppertal am ersten Sonntag im August. Ihr hört Himmel und Erde ganz lokal und ökumenisch. Helft afghanischen Flüchtlingen, ihre Familie nach Deutschland zu holen. Darum bittet die Diakonie Wuppertal. Sie hat eine Spendenaktion gestartet, damit Frauen und Kinder und Eltern in Sicherheit gebracht werden. Nach der Machtübernahme durch die Taliban hat sich die Situation in Afghanistan noch einmal verschlimmert. Und viele Menschen wollen raus. Wir haben wahrscheinlich alle noch die Bilder im Kopf, als sich Menschen an startende Flugzeuge geklammert haben. Eine Flucht aus dem Land ist kaum möglich, sagt Maria Shakura von der Flüchtlingsberatung der Diakonie, anders als in der Ukraine gerade.
Der Fluchtweg aus Afghanistan ist lebensgefährlich und er ist illegal. Und die afghanischen Geflüchteten finden an den europäischen Außengrenzen Pushbacks, auf die wird geschossen. Die werden im Wasser sterben gelassen. Das ist eine ganz andere Situation. Und deswegen sind sehr viele Männer alleine geflüchtet in der Hoffnung, ihre Frauen auf einem sicheren Weg nachholen zu können.
Viele warten jetzt aber schon seit Jahren darauf, ihre Verwandten nach Deutschland zu holen. 2-3 Jahre warten ist die Regel bei der Familienzusammenführung. Die Afghanen in der Beratung sind entsprechend verzweifelt.
Es ist teilweise stumpfer Verzweiflung gewichen, weil manche Leute einfach aufgegeben haben und sagen, ich kann nichts tun. Manche haben auch den Kontakt zu Familienangehörigen abgebrochen, weil die eigentlich täglich anrufen und hoffen, dass ihnen hier in Deutschland jemand helfen kann und das aber einfach nicht möglich ist. Und andere sind die ganze Zeit über verzweifelt, weil es sich um die eigene Ehefrau, die eigenen Kinder handelt, den Vater, die Mutter.
Die Familienzusammenführung müssen die Afghanen selbst bezahlen. Da geht es um Kosten für Dokumente und Visa-Anträge. Die bekommen die Afghanen in der deutschen Botschaft in Pakistan oder in Indien.
Visum für Iran oder Pakistan, was mehrere hundert Euro kostet und mindestens 2-mal beantragt werden muss. Teilweise Kosten, weil man sich ja aufhalten muss eine Weile in dem Drittland. Und auch die Flugkosten sind explodiert. Diese Sachen, die gehen einfach so unglaublich ins Geld, dass das eigentlich für niemanden mehr zu schaffen ist, auch nur eine einzige Ehefrau ohne Unterstützung zu holen.
Die Familienzusammenführung ist ein Problem. Ein anderes ist die Zukunft der meisten jungen Männer. Viele hängen seit Jahren im Asylverfahren, sagt Maria Shakura.
Sehr, sehr viele junge Menschen haben sich super integriert, arbeiten seit Jahren, zahlen Steuern, haben Schulabschlüsse erreicht, sind in Ausbildungen und profitieren trotzdem nicht von den Integrationsaufenthalten, was ganz überwiegend die jungen Männer betrifft. Familien haben schon ganz überwiegend auch vorher Abschiebeverbote zumindest bekommen und einen irgendwie gearteten Schutz. Aber die jungen Männer waren eben ganz überwiegend geduldet. Ich habe immer noch sehr viel Geduldete, ohne eine richtige Aussicht auf eine Perspektive.
Helft den Afghanen in Wuppertal, ihre Familien aus Afghanistan zu holen. Das ist die Überschrift der Aktion der Diakonie Wuppertal. Sie hat eine Spendenaktion dazu ins Leben gerufen.